der Podcast.
Folge 226, Sommerspezial Teil 2, unsere Lehrer.
Hallihallo und herzlich willkommen aus dem Urlaub. Ich hoffe, ihr seid im Urlaub, hört uns am Strand. Wir liegen hoffentlich auch am Strand, wir wissen es nicht genau, denn wir zeichnen ja vorauf und unsere Sommerpause, damit ihr weiter uns hören könnt. Und wir haben heute ein sehr persönliches Thema, nämlich der Berliner Kabarettist Tilman Lucke. Grüß dich, Tilman.
Hallo, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg.
Und zwar unser persönliches Thema ist, wir reden über unsere Lehrer. Und zwar über Lehrer, die uns in irgendeiner Form, egal ob positiv oder negativ, geprägt haben. Bevor wir damit aber anfangen, möchte Tilman einen sogenannten Disclaimer einschieben.
Nein, also es ist ja so, man kann ja über seine Lehrer doch recht viel erzählen. Da hat jeder was zu sagen. Ich habe damals tatsächlich gemerkt, wenn ich irgendwo, ja so, als ich so 16, 17, 18 war, mit anderen andere Leute kennengelernt habe und dann erzählt, ja, wie ist deine Schule so, dann habe ich immer bei mir gemerkt, dass ich überdurchschnittlich viel zu erzählen hatte. Bei uns in Öhringen waren die Lehrer wohl irgendwie skurriler als sonst wo. Das habe ich zumindest immer gedacht, weil es wirklich, naja, also ich habe da ein paar, also wie gesagt, skurrile wirklich auch Leute, die mich geprägt haben, aber auch da gilt, wie bei der letzten Folge, wir haben nur 5 zur Auswahl und das bedeutet natürlich, dass eine Menge nicht erwähnt werden, die es eigentlich verdient hätten, wo man sie auch noch sagt, also es ist ja so, dass man so ein bisschen geprägt ist, ja, und das vielleicht auch erst später merkt, ja, bestimmte auch berufliche Entscheidungen, die man auf einen guten Unterricht oder auf gewecktes Interesse zurückführt. Und das ist natürlich immer schön, sich an sowas zu erinnern. Und ich habe noch 2 Lesetipps für euch. Es ist ja auch Sommer und da wir diesen Sommer keine Bücherfolge machen, mache ich das jetzt einfach heimlich so mitten rein. Und zwar 2 verschiedene Bücher, 1 aus den 50er Jahren von Ernst Heimeran. Ernst Heimeran war so ein bisschen, so wie der Name sagt, so ein ganz gemütlicher, ja, Journalist, glaube ich, aus der Münchner Gegend, und der war so ein bisschen gediegen und hat also viele Bücher, kleine Geschichten über sich selber und sein Leben geschrieben, wie er sein Haus kauft und was da alles für Schwierigkeiten sind. Und sein bestes Buch ist Lehrer, die wir hatten, von Ernst Heimeran. Und da berichtete er zum Beispiel über einen Lehrer, der kein S aussprechen konnte. Und dann wollen sie den eben, also ein bisschen wie Iris Berben, nur ganz von Iris Berben gespielt. Nein, ganz ohne S tatsächlich. Und die Schüler versuchen immer, ihn sozusagen durch Antworten dazu zu bringen. Und sie schaffen es in seinem ganzen Lehrerleben nicht, ihm ein Wort zu entlocken, wo dieses S auch vorkommt. Der sagt dann statt Afghanistan immer Afghanien und statt Belutschistan Belunien.
Na ja.
Und dann wollen sie wissen, wo er wohnt, weil sie wissen, er wohnt in der Residenzstraße 12. Und dann sagt er dem König direkt gegenüber, vornehme Lage. Also so. Residenzstraße 11, die folgende. Ja, also es ist auf diese Weise werden da viele Lehrer wirklich super beschrieben. Und zweitens gibt es ein ähnliches Buch aus den 80er Jahren von Wolfram Eicke, der auch als Liedermacher tätig war, leider vor ein paar Jahren verstorben ist durch einen Badeunfall. Also der ist auch empfehlen, und das heißt das Paukerbuch. Und das ist auch so ein bisschen, also das beschreibt die Lehrer als Typ, gar nicht so Name so und so, sondern das Setting ist, es ist geheim jetzt von der Regierung geleakt worden, dass der Plan der Schule eigentlich nicht ist, den Schülern was beizubringen fürs Leben, sondern man soll sie abhärten und prägen durch die Persönlichkeit. Man soll ihnen alle Persönlichkeiten, die es im realen Leben auch gibt, in der Schule vorsetzen, damit sie damit umgehen können. Und es gibt jeweils Nachteile, wenn man diese oder jene Lehrerpersönlichkeit nicht erlebt hat, weil man dann zum Beispiel, wenn man einen langweiligen Lehrer, der heißt bei ihm der Müde, wenn man den nicht erlebt hat, dann wird man als Angestellter später, zum Beispiel wenn der Chef eine langatmige Rede auf der Weihnachtsfeier hält, wird man dann einschlafen und irgendwie umfallen und negativ auffallen. Und wer das aber geübt ist, der kann mit dieser Langeweile gut umgehen und so weiter. Und das ist wirklich auch, der Sadist wird schön beschrieben. Der Sadist hat statt des zweiten Staatsexamens die Jägerprüfung abgelegt.
So.
Und also es ist Wahnsinn, sehr kurze Kapitel, eignet sich auch für jeden Vorleseabend oder was auch immer, ganz tolle Sache. Und jetzt fällt mir noch das dritte Buch ein, sorry Sebastian, die folgenden Podcasts verschieben sich um ganz lang. Das heißt Lehrerzimmer von Markus Orts. Das ist ein Roman und dieser Typ ist auch wirklich Referendar gewesen und dann Schriftsteller geworden. Aber der hat, also der hat, beschreibt das ein bisschen von sich, allerdings anonymisiert und übertrieben an einer baden-württembergischen Schule, auch mit dem sozusagen, und ich habe das ja aus einem am eigenen Leib an meinen Eltern erfahren, immer mit dem Thema Oberschulamt, wie die dazwischen quatschen, wie die einen überhaupt zuteilen. Ja, man ist ja Beamter oder will Beamter werden. Man wird irgendwo hingeteilt, so, du fängst morgen in Schule X auf dem Land an. Viel Spaß bei der Hinfahrt, falls ein Zug fährt, und dann viel Spaß da zu sein. Und so ähnlich ist es. Also am fiktiven Göppinger Gymnasium. Göppingen ist ein Vorort von Stuttgart. Beim ERG. Ich glaube, da wird auch nie erzählt, was das für eine Abkürzung ist. Aber es ist so eine typische
Gymnasium wahrscheinlich.
Genau, typische Gymnasiumsabkürzung. Und da wird auch erzählt, wie er also beim Rektor sich vorstellt. Und der ist ganz, ganz schlimm und sagt, also bei uns herrschen vier Prinzipien. Das sind Lüge. Vier Säulen. Angst, Jammer, Schein und Lüge.
So.
Es ist aber trotzdem sehr, sehr lustiger und kein dystopischer, weil er versucht ja irgendwie da mit irgendwie durchzukommen, sich durchzuwursteln. Und sehr gut geschrieben. Und Markus Orts hat hinterher vieles andere, auch ganz thematisch anderes geschrieben. Und nie wieder, also es ist ja oft so, nie wieder sowas wie dieses Erstlingswerk. Was tatsächlich, es gibt noch Teil 2, das auch einigermaßen unterhaltsam ist, das darauf aufbaut. Wie gesagt, Lehrerzimmer von Markus Orts. So, Sebastian, dafür darfst du jetzt anfangen und deinen ersten Lehrkörper nennen.
Ja, also ich habe ja, du hast ja eine relativ geradlinige Schulkarriere gehabt, ne? Grundschule in
Bretzfeld
und Gymnasium in Öhringen, das
ja,
war's.
Genau, also genau. Nur ein einziger jetzt, Schulwechsel, ja.
Genau, ich habe ja einen ziemlichen Bruch drin, also ich habe auf einem POS angefangen, das heißt 1985 eingeschult. Hatten wir ja noch das 10-Klassensystem DDR. Das heißt, ich war nie auf einer Grundschule. Ich hatte nur die Unterstufe quasi. Und als ich dann sozusagen in die Oberstufe kam, ab der 5. Klasse, ich hätte ja dann bis zur 10. gemacht. Und wenn ich dann gut genug gewesen wäre, hätte ich 11, 12 noch erweiterte Oberschule machen können. Also mein Abitur, ob ich das zu DDR-Zeiten geschafft hätte, weil da sind maximal 4, 5, 6% eines Jahrgangs überhaupt auf die erweiterte Oberschule gekommen. Und da wäre ich vielleicht nicht drunter gewesen. Das weiß ich aber nicht.
Ja, und das hängt nicht von der eigenen Leistung ausschließlich ab, sondern auch, ob die Eltern die guten
und
die schlechten
sind. In dem Fall
hätte
es von meiner Leistung abgehangen. Mein Vater war zwar politisch unzuverlässig, meine Mutter war aber in der Partei, also das hätte schon irgendwie, wahrscheinlich hätte das gepasst.
Genau, man braucht da so Joker, wie so beim Quartett, also das schlägt den, also Parteimitgliedschaft der Mutter hätte, glaube ich, den Vater geschlagen.
Ich glaube schon.
Ja.
Egal. So, das heißt, und dann kam ich aber 5., 6. Klasse, das war aber gerade die Wendezeit, da war Umbruch, da wusste kein Lehrer, was irgendwie gekramt, so. Und dann kam ich ab der 7. aufs Gymnasium. Na, ich kam nicht, sondern meine Schule wurde zum Gymnasium, also es wurde dann das westdeutsche Schulsystem quasi, das Dreigliedrige eingeführt. Ich war dann ab der 7. auf einem Gymnasium, weil mein
Abschluss... Also das war dein Schuljahr, was war... Also,
91, 92.
Und 90, 91 war noch das alte System, weil man ja noch DDR war, aber halt ohne die Inhalte.
Ja, genau.
Ohne
also,
die Inhalte.
Ich bin in die 6. Klasse gekommen im Jahr 1990, ja. Das war noch DDR, dann wurde es aber Bundesrepublik, das heißt, ich war während der gesamten 6. Klasse quasi, weil das am 3. Oktober war ja ein Monat danach, quasi war ich schon Bundesbürger, aber trotzdem noch in der 6. Klasse einer DDR-Schule. Und erst ab 91 quasi wurde dann auch das Schulsystem eingeführt. Und da war ich auf einem Gymnasium und dann zog ich aber Mitte der 8. Klasse zog ich schon um nach Egeln. So, das heißt, ich war ohne, also ich hatte in meinem Leben, war ich an 2 Schulgebäuden. Trotzdem aber auf 7 verschiedenen Schulen. Also das ist total krass.
So ein bisschen wie jemand, der um 1900 rum irgendwo in Tschechien gelebt hat. Der
oder in Polen.
Genau, der hat sich nie fortbewegt aus dem eigenen Dorf.
Ist aber 4-mal umgezogen. Ja. Zum Beispiel die Schwiegereltern von Heiko zum Beispiel, denen ist das genau so gegangen. Mhm. Also da ist die Mutter war Deutsche und der Sohn aber Pole und das war alles irgendwie ganz kompliziert. Egal. Auf jeden Fall möchte ich als erste Lehrerin erwähnen, meine Unterstufenklassenlehrerin 1 bis 4, wo die Welt noch in Ordnung war. Liebe Frau Rüke, Beate Rüke, Grüße gehen raus. Die war auch neulich mal wieder im Kabarett und ich hatte die als Kind, als eine wahnsinnig große Frau. Ja, die ist kleiner als ich jetzt, aber das ist halt so, ne? Und ich muss sagen,
habt ihr die geduzt in der DDR? Hat man die
nein,
nicht geduzt?
Nein.
Weil
nein,
wir haben
nein.
irgendwie, ich weiß noch, dass wir irgendwie, das, da wurde drüber hinweggesehen. Also Kindergarten auf jeden Fall hat man geduzt, Frau so und so. Und dann erste, zweite Klasse, das wurde dann auch noch gemacht. Und ab der dritten wurde es dann nicht mehr toleriert. Aber ich denke mir, die DDR, da war die Welt noch in Ordnung. Da,
da wurde nur gesiezt, ja. Auch im Kindergarten.
Ja.
Einfach, wir haben alle gesiezt. Gut. Alle. Und nun kam auch dazu, dass Frau Rücke auch noch die Parteisekretärin der Schule war. Und ich dann aber irgendwann in der dritten Klasse mal auf die tolle Idee kam, ein Lied, was, womit mein Vater so sein Geld verdient. Und ich sang dann Kein schöner Land in unserer Zeit, sang ich aber Kein schöner Land für ringsumher als unser schöner DDR. So hört man es brausen von Hitbockhausen bis hin zum Meer. Und die letzte Strophe ist, hier gibt es kein Striptease, Ritsche Ratsch, kein Pornofilm und solchen Quatsch. Sowas verbannt man, uns reicht der Sandmann und Petit Platsch.
ja, hier aber bleibt das, ihr ist böses, ja, das
warte,
stimmt
warte,
ja genau.
Halt, das war die zweite Strophe. Die dritte Strophe war, hier bleibt ihr böses stets erspart, da schleicht der Feind auf schlaue Art mal in dein Zimmer, dann warnt dich immer. Karl Eduard, und das habe ich in der dritten Klasse vor der Parteisekretärin, ich glaube, meine Eltern haben ein bisschen Ärger gekriegt. Ich durfte dann auch nichts mehr vorsingen, aber alles gut. Nein, ich mochte die sehr, die mochte mich auch. Ich war ja, na, das ist. Nein, also das ist quasi der Vertreter der Partei an der Schule. Also jeder Betrieb, jede Schule, jeder hatte immer eine Person, die Parteimitglied war, die quasi, wo die Partei sozusagen.
Also das ranghöchste Parteimitglied, das muss nicht die Leitung selber gewesen sein, sondern das
Also einfach
die Parteimitglieder, die an einem Betrieb sind, die wählen sozusagen oder bestimmen dann eine Parteisekretärin, die sie als Partei vertritt und die hat dann immer mitzureden mit der Leitung, wenn sich die trifft mit der Stadtleitung oder mit der Partei, dann ist die als einfache Lehrerin immer dabei gewesen und konnte quasi dem Rektor manchmal sogar sagen, was Sache ist, was er zu tun hat.
Aber noch dazu, also sie hatte, das lief aber zu der DDR-Zeit trotzdem so, wie es heute ist, du hast als Unterstufenlehrerin oder Grundschullehrerin, deswegen war es relativ einfach, die quasi umzuswitchen, du hast zwei Fächer, nämlich Mathe und Deutsch, das hat jeder gehabt und dann noch ein Drittfach. Und das war entweder Sport oder Werken oder, und bei ihr war es halt Musik. Also sie war Musiklehrerin, was uns so eine andere Connection auch nochmal brachte. Also ich war ja als Kind schon sehr musikalisch, konnte schon Gitarre spielen mit 9 und so. Hab dann auch immer vorgesungen, weswegen es auch zu diesem Eklat kam. Und so. Also die hat mich schon sehr geprägt und ich muss sagen, wir haben alle geheult, als dann die vierte Klasse vorbei war und wir dann in der fünften Klasse unseren neuen Lehrer kriegten. Dann, also das, wir sind ja als Klasse quasi komplett von der vierten in die fünfte gekommen. Nur auf einmal waren wir dann nicht mehr Unterstufe, sondern Oberstufe. Und dann hatten wir 2 Jahre Herr Launer in unserer Klasse. Den habe ich jetzt nicht nochmal extra auf der Liste, weil den hatte ich nur 2 Jahre und das auch während dieser Umbruchsphase. Aber egal, wen hast du denn als erstes Thema?
Ja, bei mir ist es ähnlich. Die Grundschule, die prägt natürlich auf eine andere Weise und ein bisschen subtiler. Und bei uns war es so, bei uns hatte die Klassenlehrerin oder Klassenlehrer nach 2 Jahren gewechselt, also 2 Jahre 1, dann 2 Jahre 2. Und ich möchte mich jetzt mit Klasse 3 und 4 befassen, weil ich da auch noch einfach von meiner Erinnerung her einfach mehr Erinnerungen dran habe. Das war wirklich eine schöne Klasse. Also ging irgendwie alles gut und da hatten wir als Klassenlehrer Herrn Halberstadt, Theo Halberstadt, den sehe ich noch.
Einen Mann an der Grundschule, das hat ja auch einen Seltenheitswert.
Ist selten gewesen, ja, schon eher, aber dadurch, dass wir eine Grund-, Haupt- und Realschule waren, gab es dann, die haben ja alles abgedeckt und dann hat sich das Mischungsverhältnis ein bisschen entspannt sozusagen. Da waren es wahrscheinlich trotzdem noch weniger Männer als Frauen. Aber dadurch, dass die eben auch dann die Mittelstufe unterrichtet haben, war das dann auch noch anders. Naja, und den sehe ich auch manchmal noch auf der Straße oder irgendwo. Das ist eine schöne Erinnerung, weil dieser Herr Halberstadt hat mich doch immer auch zumindest so gefühlt, dass man sich ernst genommen fühlt, ja, und auch so ein bisschen gefördert. Ja, ich war zwar auch manchmal frech, da musste ich einen Schulaufsatz schreiben, warum ich zum Beispiel meine Mitschülerin einseife und in dem Schnee waren halt noch ein paar Steinchen drin und so weiter. Das macht man nicht. Und dann musste ich einen Besinnungsaufsatz, beziehungsweise und dann habe ich mir da auch ein bisschen Spaß draus gemacht. Ich war immer sehr fleißig, habe dann viel geschrieben und auch sozusagen die Zusammensetzung des Wassers chemisch beschreiben wollen, was wahrscheinlich ein bisschen daneben ging, aber so ein bisschen Quatsch. Und das hat er auch honoriert. Also hat er gesagt, ja, danke, das ist jetzt abgegolten und mach's nimmer. Aber aber auch umgekehrt gefördert, dass man eben auch mal, was weiß ich, in Mathe ist es ja auch relativ einfach zu sagen, ja, dann mach du doch noch die nächsten Nummern, die nächsten Aufgaben, wenn, ja, es ging halt relativ schnell bei mir und dann war das auch. Und von dem habe ich auch diesen Trick gehört, den hat er uns erzählt und den habe ich ja bis heute noch so präsent, den Herr Gauss angewandt hat. Gauss war ja als Kind schon sehr begabt und der kriegte als, wahrscheinlich von einem Lehrer, der sehr ähnlich war wie Herr Halberstadt, kriegt der, die, nee, der musste quasi weg, der Lehrer, kurz, ja, ich bin kurz weg, beschäftigt euch mal. Ihr zählt jetzt alle Zahlen von 1 bis 100 zusammen. Und viel Spaß, ja, dauert bestimmt ewig und Gauss dachte, ja, das muss doch anders gehen und hat also rausgefunden, oder, ja, ist ja kein Geheimnis, dass immer die erste, also von so einem Zahlenraum, den man addieren soll, von natürlichen Zahlen, die aufeinander folgen, immer die erste und letzte zusammenzählen kann und ist genauso viel wie die vorletzte und die zweite und so weiter. Man muss also sagen, wie viel sind das? Davon die Hälfte und dann mal die Summe aus erstem und letzten. Das heißt, die Summe von 1 bis 100 ist 5050. Und genau. Solche Art Tricks, das ist natürlich total cool, wenn er das kriegt mir dann erzählt. Und das hat sich mir so eingebrannt an auch der Art. Und auch zum Beispiel, was ich immer gern gemacht habe, sind Diktate schreiben. Das kannst du dir vielleicht vorstellen.
Ja.
Ich habe ja, bin ja auch froh, dass ich alle drei Rechtschreibungen kann, also die alte Rechtschreibung, die neue Rechtschreibung und das, was dazwischen war. Das ist ja das Schlimmste gewesen und das Schlechteste. Aber ich glaube, ich kann tatsächlich noch alle drei. Und da hat er mich auch so ein bisschen, also nicht mich, sondern insgesamt, aber so, dass ich halt auch nicht null Fehler hatte. Der hat zum Beispiel das Wort bajuwarisch eingefügt und ich wusste, es gibt ja Bayern und er sagte dann noch, ja, das heißt bayerisch. Ist natürlich eine falsche Fährte, weil ich es dann mit Y geschrieben habe. Und das kann man einem Kind jetzt auch nicht verdenken, muss man ehrlich sagen. Das konnte ich gar nicht anders wissen, weil das Wort gibt es ja de facto nicht mehr, außer jetzt in irgendwelchen Feuilleton-Artikeln. Oder so ein Wort wie bejahen, also er bejahte, da kommt das H nicht drin vor, gesprochen, aber man schreibt es halt mit einem H. Also er bejahte, habe ich dann auch falsch geschrieben. Und sowas merkt man sich fürs Leben und das habe ich seitdem nie wieder falsch geschrieben. Naja, so, das ist also meine Art und der hat uns eben so dritte Klasse, vierte Klasse wirklich gut aufs Gymnasium vorbereitet, weil da geht's ja schon auch drum ein bisschen, jetzt wirst du langsam erwachsen und jetzt werden andere Seiten aufgezogen und so. Das so ein bisschen, dass man gefordert wird und dass man auch da sich so auch entfaltet, auch interessemäßig und auch schöne Dinge wie Klassenzeitung und so, da hat er sich wirklich viel Mühe gegeben oder auch ja die Ausflüge, also das war irgendwie alles so zu einer, vor dem man natürlich diesen Respekt hatte, aber den man immer auch als Kind, ja, wenn was war, ging man halt hin. Also das war wirklich einer, wie er sein soll.
Okay, gut. Mein zweiter Lehrer ist aus dieser Zeit, 5., 6. Klasse, an die ich mich kaum noch erinnern kann, weil die wirklich chaotisch war. Wir hatten da ganz viele Lehrer, die dann auch teilweise wieder weggingen und die nicht so richtig, die uns aber teilweise heute noch besuchen im Kabarett und bei manchen wusste ich gar nicht, dass ich die mal in der Klasse hatte und so. Also ich war da, glaube ich, auch bloß ein halbes Jahr oder es war ganz, ganz...
Zeit, normal ist es ja umgekehrt, dass die immer die Namen nicht können. Das ist ja, als Schüler denkt man immer, ja, ich bin doch ich, der muss mich doch auf den ersten Blick kennen.
Ja, ja.
Dabei hat er hat mich doch in Musik eine Stunde in der Woche. Und aber jetzt sagst du kennst die nicht.
Ja, genau. Aber das war wirklich eine chaotische Zeit. Es gibt eine Lehrerin, die mich nicht erkannt, was total ungewöhnlich, weil sich jeder Lehrer hat sich mir gemerkt, mein Bruder auch, aber aus anderen Gründen. Und die hat mich nicht erkannt, das war unsere alte Lateinlehrerin. Die habe ich mal irgendwann 10 Jahre später wieder in Magdeburg getroffen und guckte mich so an. Ich sage, hallo Frau Sander. Sebastian. Wir waren ihr letzter Lateinjahrgang, bevor sie in Rente, ja, kann sein, keine Ahnung. So, also das war, und die war auch Musiklehrerin, interessanterweise. Also wir hatten sogar noch eine andere Connection, aber nein. Die wollte auch Fräulein Sander genannt werden.
Oh, ja.
Und das im Jahr 1998, ja, aber immerhin.
Das gab's vereinzelt, also dieses, ich bin ehrbar, ja, ich habe irgendwie keine schlimmen Dinge privat zu laufen, aber, ich bin Fräulein.
Genau, das war mein deutscher Geschichtslehrer in der 5., 6. Klasse.
Achso, die war es jetzt gar nicht. Mensch, du schummelst hier wieder.
Ja, ich weiß. Das war Herr Felbinger. Und zwar war das, ich kann mich da auch nicht mehr wirklich dran erinnern, aber Herr Felbinger, das war ein hochintelligenter Mann, der eigentlich sogar Englischlehrer war, aber in der Zeit kein Englisch mehr unterrichten durfte, weil wir ganz viel Wessi-Lehrer auf einmal an der Schule hatten, die natürlich alle besser Englisch konnten als er. Weil er war ja ein Ostlehrer und während die ganzen Englischlehrer, ja. Da kam unser Englischlehrer, irgendwann kam dann mal zu uns und sagte, keiner von uns hier kann so gut Englisch wie Herr Felbinger, wieso unterrichtet der kein Englisch mehr? Aber egal.
Und warum
es war
konnte
halt so,
der das so gut? Der war einfach
sprachlich unwahrscheinlich begabt.
Und ich meine, man kann ja schon auch, also was ja, man konnte schon auch Platten kaufen oder was weiß ich, Musik, also ja, wenig, aber es gab.
Genau, es ging. Aber was mir an Herrn Felbinger halt wahnsinnig, der kam dann auch später nochmal ins Kabarett und so, und was mir wahnsinnig an dem gefallen hat, der war Kind, so, der war, ich habe zum Beispiel meine Arbeit abgegeben, einen Deutschaufsatz oder so in der 6. Klasse, er hatte mir zurückgegeben mit einer 5 und gesagt, ist an sich eigentlich alles soweit okay, aber von dir hätte ich mehr erwartet. Und das ist wirklich so.
Eine
das,
sogenannte pädagogische 5. Also nicht, ja, nicht fachlich begründet. Ja, ein bisschen fies, aber.
Ja, und das hat aber geholfen. Ich habe dann trotzdem in Deutsch am Jahresende die 1 gehabt.
Ja.
Also das muss ich sagen. Also der hat mich, der hat einen so persönlich gepackt. Nicht Fach, sondern wirklich so. Das war, ja, muss ich sagen.
Ja, das meine ich ja eben auch, dass man sagt, der, also es ist ja schwer, du hast ja 30 Blagen vor dir sitzen, die du vielleicht erstmal wochenlang erstmal die Namen lernen musst, und trotzdem ist es dann die Kunst, diese Person, auch wahrscheinlich nicht jeden, aber wer sozusagen das Mindestmaß gibt, nämlich das Interesse oder so sozusagen, ja, okay, ich will hier was lernen, dass man dem auch dann zeigt, ja, von dir hätte ich mehr erwartet, oder ja, schön, dass du dich dafür interessierst, da gebe ich dir vielleicht nochmal einen Tipp oder so, ja, das macht eben ganz viel aus, ja.
Genau.
Gut, dann meine Nummer, oder in dieser Aufzählung Nummer 2, und wie gesagt, ich habe erzählt, es war eine sehr absurde Schule, und ich möchte jetzt Herrn Böhlitz nennen, mit Vorname Fritz Böhlitz. Das ist natürlich auch ein witziger Name, und der war damals schon alt. Also ich kam auf Gymnasium, 5. Klasse, und es war schon so ein uraltes Gebäude. Uralt heißt damals ungefähr 40 Jahre alt, also direkt nach dem Krieg gebaut. Und halt so mit diesem Gymnasiumsgeruch, ja, kannst du dir vielleicht vorstellen, wie so ein sehr altes Amt. Und da kommt man rein, kennt auch nur ein Drittel der Klasse von früher, der Rest ist neu, aus Öhringen, wo ich vorher kaum war, obwohl das nur 8 Kilometer weg ist, aber das waren ja Kinder, die man nie gekannt hatte. Naja, und dann kommen wir da rein. Die Klassenlehrerin war wirklich auch eine, die auch eine sehr, sehr gute, sehr empathische war, Frau Kluth. Die möchte ich jetzt nicht nennen, aber wie gesagt, die ist mir auch noch in sehr, sehr guter Erinnerung, weil sie auch uns ernst genommen hat. Und dann war eben dieser Mathelehrer, der wirklich wirkte wie so, wo ich denke, das ist jetzt Gymnasium. Also da hat man jetzt einen 100-Jährigen.
Aber er war kein Doktor, oder?
Nee, war er nicht.
Okay.
Und das war so ein typischer Mathelehrer, der wohl auch jetzt nicht, also die haben ja den Ruf im Kollegium auch nicht die fleißigsten zu sein, weil man, das ist ja toll, weil die Mathematik ändert sich nie. Du kannst genau das unterrichten, was du als Referendar einmal auf dem Arbeitsblatt gemacht hast, und dann kopieren, dann ist die, erkannte man ja immer, oh, das könnte ungefähr die 10. Kopiergeneration sein, weil dann noch irgendwelche Büroklammern mit reinkopiert wurden oder Löcher, gelochte Löcher oder Pausenbrot, Butterflecken und so. Und dieses Endexemplar, wo man die Originalschrift kaum noch lesen kann, das kriegt man dann als Klassenarbeit oder als Arbeitsblatt. Und so ein bisschen hatten wir den Eindruck. Und er hatte natürlich, was einem auch als Kind sofort auffällt, leichtes Alkoholproblem. Und also war, es gab ja auch wirklich mehrere Lehrer, die rauchten wie Schlote. Wir hatten ja dann auch ein Raucherlehrerzimmer. Also es gab das Große, dann gab es, weil die Schule halt auch so über die Jahre so größer wurde, gab es auch noch so mehrere so kleine Lehrerzimmerchen woanders in so einem Anbau, und jeder musste da gucken, wo er seinen Platz hat. Und dann gab es dieses Raucherlehrerzimmer, was auch relativ zentral lag. Und dann immer dann, wenn einer die Tür aufmachte, rauskam, kam dieser Schwall. Und diese Lehrer, die stanken wirklich alle einheitlich. Natürlich, ja, weil sie sich da, wahrscheinlich war es auch sehr, sehr gesellig und unterhaltsam dort drin, nehme ich an. Naja, und wie gesagt, wenn der sich über einen rüberbeugte und irgendeine Aufgabe korrigierte, dann fiel aus der einen Brusttasche die Zigarettenschachtel, aus der anderen der Flachmann. Also böse gesprochen jetzt. Und das, als Schüler macht man ja das auch seine Witzchen, aber es ist auch gar nicht so witzig, muss ich sagen. Und den habe ich dann später auch in mehreren Jahren wiedergesehen. Also es gab auch angeblich bei uns an der Schule eine sogenannte Lex Böhlitz und die besagte, dass man diesen Lehrer möglichst verteilen will auf alle Schüler, weil das Risiko dann in Mathe so schlecht zu werden, wenn man den jetzt zum Beispiel, also wir hatten den tatsächlich 2 Jahre in Folge und das war eher die Ausnahme. Eigentlich war es so, dass man den eigentlich nur 1 Jahr hat und dann andere, die das dann ausbügeln müssen, dann darf man den irgendwann wieder kriegen oder in Physik dann und so war es dann später bei uns. Ich hatte den noch mehrmals später, aber immer nur 1 Jahr. Und Physik war dann auch so, also wo auch der Fleiß auch nicht allzu hoch gehängt wurde. Einmal habe ich in Erinnerung, da schob er so ein ganz super aufgebautes Experimentwägelchen rein. Also so ein Tischchen, Wägelchen, wie nennt man das? Wir haben gesagt Wägele.
Genau so.
So, und irgendein super duper Experiment oben drauf gebaut, alles perfekt geklappt. Und da dachten wir schon, oh, das ist ja nun. So, und dann stand also mit diesen grünen Buchstabenaufklebern, also so dieses war da drauf geklebt am Rand, Hübner, also Kollege Hübner hatte das wohl, war sein Eigentum. So. Und wir dachten, oh, ja, das wird er wohl geklaut haben in diesem Rückzimmerchen da hinten. Was da steht das rum, das nehme ich mir mal mit. Und dann tatsächlich wollte er gerade anfangen, das Experiment zu machen. Tür geht auf, wer kommt rein? Kollege Hübner, kein Wort gesprochen, Tisch genommen, rausgeschoben und unser Lehrer stand quasi nackt da. Die Stunde war gelaufen. Aber weißt du, sowas, ich glaube, es hat mir persönlich für meinen Beruf, natürlich, ich bin ja jetzt auch ins komische Fach irgendwann gewechselt oder schon immer gewesen, für meinen Beruf hat mir das wesentlich mehr gebracht, als wenn das Experiment jetzt irgendwie geklappt hätte und ich hätte es dann wieder vergessen. Und das so ähnlich war das und das war fast ein bisschen fies. Wir hatten den auch in der 11. Klasse dann und die 11. war ja das letzte Jahr vor diesem Kurssystem der Oberstufe und wir haben dann gesagt, also ein paar von uns haben dann gesagt, also den wollen wir nicht, wir wollen wahrscheinlich Physik-Leistungskurs machen und das können wir nicht, wenn wir den haben. Und dann haben wir den zum Halbjahr also geschafft mit den Eltern, da gab es mehrere extra Elternabende und dann sind wir zum Rektor und der hat den dann im Halbjahr ausgetauscht. Und das hat er auch uns wirklich nachgetragen, hätte ich wahrscheinlich auch gemacht. Aber im Halbjahr haben wir dann einen anderen gekriegt, der uns dann so ein bisschen, also ob das jetzt nötig war, aber es war wirklich einfach kein guter Unterricht, muss man halt auch sagen. Aber wie gesagt, menschlich hätte man da einiges besser machen können von unserer Seite, von meiner Seite aus.
Okay, gut. Also ich habe ja jetzt nur Lehrer, die ich wirklich mag, weil ich habe natürlich einen Haufen Lehrer, die ich nicht mochte, aber die gut, die meisten sind Gott sei Dank schon tot, aber nee, dann kam ich halt nach Egeln, so in der 8. Klasse und da musste ich mich erstmal komplett umgewöhnen, weil in Egeln, das war ja die ehemalige EOS mit einer Fasshauer und da waren ein paar Lehrer, die waren noch von der EOS, also die waren es gewöhnt, Abitur abzunehmen, aber das waren in der DDR ja nicht so viele und den Rest holten die sich aus dem ganzen ehemaligen Kreis und rundherum aus Stadtort und so weiter zusammen und da hatten wir zum Beispiel, weiß ich nicht, ehemalige Berufsschullehrer, die dann auf einmal Mathe unterrichteten, die aber eigentlich, also Mathe und Chemie, Herr Spilker, das war auch mein Klassenlehrer 19, aber der, das nur kurz erwähnt, aber der hat unsere Ansprüche so dermaßen runtergeschraubt, dass wofür ich in Magdeburg eine 4 gekriegt hätte, ich in Egeln auf einmal eine 1 kriegte. Also so, das Niveau, dann gab es so alteingesessene, richtige Herren, wie Herrn Stock zum Beispiel, der dann mein Tutor, also 9C mein Klassenlehrer, 11-12 mein Tutor, den will ich aber auch nicht speziell erwähnen. Ich möchte einen ganz jungen Lehrer erwähnen, der jetzt übrigens auch gerade in Rente geht, was ich total, aber für uns war der total jung, der war noch nicht mal, der war gerade so 30, als wir damals haben, das war Ralf Banier, das war unser Oberstufenkoordinator. Die meisten, also viele Lehrer, mit denen ich jetzt rede, duze ich sogar inzwischen. Ich weiß nicht, wie die das geht, aber die haben uns dann weil die dann auch mal wieder ins Kabarett kamen und die dann, ich bin Ralf und so.
Ich habe neulich sogar, als ich bei der Gewerkschaft aufgetreten bin, habe ich unseren alten Hausmeister getroffen und darf den seitdem auch duzen. Also so Hausmeister sind ja noch in der Rangordnung noch höher als Lehrer.
Über dem Direktor.
Ja, genau. Und der war auch so einer, der so ein bisschen einen gewissen Ruf hatte und der ist aber, der sieht blendend aus. Das ist einer, der sich sozusagen, der muss jetzt auch fast 80 sein, aber der ist wirklich, der sieht aus wie 60. Also
genau.
Und der hat mir das Du angeboten, da habe ich gedacht, jetzt kann ich im Leben nichts weiter erreichen, jetzt kann ich eigentlich Schluss machen.
Und Ralf Banier war damals schon, also der hat seine Ausbildung quasi gerade noch so zu DDR-Zeiten gemacht, also hat also das DDR-System, er konnte also die ganzen alten Kollegen verstehen, war aber von der Einstellung her schon wahnsinnig modern, so wie in diesen, der war so eigentlich dieser Lehrer, wie in diesen ganzen Lümmelfilmen oder Ludwig Thoma oder auch in der Feuerzangenbowle, das war so dieser moderne Lehrer, weißt du?
Ja, weißt du, ich dachte jetzt, weil bei mir war das so, da warst du ja schon längst draußen, da gab es einen richtigen Bruch, sagen wir mal, von meiner 10. oder 11. zu später, weil da kam ein relativer Schwung von so Referendaren oder auch so Praktikum, das kann man ja als Schüler nicht so auseinanderhalten, was die jetzt sind, irgendwelche ganz Jungen von der Universität, und das war diese Zeit, wo die Unterrichtsmethoden neu wurden. Also, weißt du, ich war ein Fan davon, ich sitze hier, du stehst da und laberst und ich
Frontalunterricht.
Genau, und ich merke mir dann vieles, ja, nicht 100%, aber es wird am besten sein. Dann kamen die Neuen, die sagten, so, Gruppenarbeit. Was heißt Gruppenarbeit? Erstmal 10 Minuten drüber diskutieren, wer mit wem. Dann 10 Minuten durch den Raum rennen und sich erstmal hinsetzen als Gruppe. Konstituieren, ja, die konstituierende Sitzung. Das ist alles unglaublich zeitfressend. Und am Ende muss man es der Klasse berichten, was dann in diesen 5 Minuten rausgefunden hat. Absoluter Scheißdreck. Und das wurde dann rauf und runter, weil man dachte, das ist jetzt die Religion, die denen da eingeimpft wurde in der Universität oder im Seminar, und die müssen das jetzt an uns, weil das alles so toll ist, und es ist absolut, für mich war das die Hölle, diese Jungen. Das ist ja persönlich nichts gegen die, aber ich habe es wirklich dann genossen, wenn ich dann wieder in der nächsten Stunde wusste, jetzt kann ich mich wieder zurücklehnen, was nicht zurücklehnen heißt, sondern ich wollte ja auch nicht in jedem Fach, aber ich wollte ja auch was. Ja. Aber so, das meine ich mit neuen Methoden. Was du meinst, sind ja die neuen, du bist ja ein paar Jahrzehnte älter als ich, mit Feuerzangenbowle, neue Methoden. Na, also ja, dieser Physiklehrer halt da mit diesen Schuhen, mit den ausgezogenen Schuhen, den meinst du?
Dieser ganz Junge, der dann kam, also der mit dem
Ach so,
sich dann unterhielt.
Der strenger ist, der ist dann strenger.
Ja, auch nicht. Also der hatte Verständnis für Schüler, der war dann auch sozusagen, mit dem konntest du dich unterhalten, ich hatte interessanterweise nie Unterricht bei dem.
Ja?
Sondern ich kannte ihn quasi nur so im Zwischenmenschlichen und so. Mhm. Und der wusste auch, wer ich bin, aber wir hatten nie Unterricht bei dem. Aber der war streng, was heißt streng, der war gerecht und der war auch einer der beliebtesten Lehrer mit anderen Schulen. Es gibt eine, die ihn nicht mochten, weil die mit seiner Art nicht klarkamen, und wie sich dann Jahre später herausstellte, dass der während seiner Studienzeit auch Kabarett spielte. Mhm. Wegen er auch die Kultur und Schülerkabarett, was ich damals hatte und so förderte und so. Ja. Das war schon, und der war aber immer, sagte Sebastian, wenn dir mal was nicht passt, sagt Sebastian das hier so und so nicht. Und dann alle, also der war cool. Also er kommt heute immer noch.
Ja, aber wie du sagst, also dieses, es gibt ja die Kumpeltypen, aber wie Franz Josef Strauß schon sagte, everybody's darling is everybody's depp. Und dieses, dass den auch nicht,
das war er nicht.
Dass den nicht jeder mochte, dass es auch Gründe gab, warum man nicht mit dem zurechtkommen musste. So, dann ist es eigentlich, viel besser. Besser als wenn wirklich so eine Helene Fischer, gegen die niemand was sagen kann. Dann ist es schon interessanter. Genau. Ja, sorry, ich will dich aber reden lassen.
Du, alles gut. Mehr gibt es dazu jetzt eigentlich auch nicht zu sagen, weil ich den, wie gesagt, nicht im Unterricht hatte. Aber ich nehme Namen, den jetzt mal so beispielgebend quasi auch für die Lehrer, die ich in Egeln hatte. Also diese Riesenmischung an unterschiedlichsten Lehrern, die ich da hatte.
Ja, gut. Dann möchte ich zu meinem Klassenlehrer aus der 7. Klasse kommen. Den hatte ich nur ein Jahr. Es hatte einen traurigen Grund, denn er ist in den Sommerferien dann nach uns direkt gestorben. Der war eigentlich fit, das war so ein typischer, also so ein älterer, Ende 50, und der war so ein Radfahrer, viel Rad gefahren. Der hatte auch immer so sehr, etwas unvorteilhafte Radfahrerkleidung, also nicht im Unterricht, aber ich habe den ein, zwei Mal auch so in so Radlerhosen gesehen. Also es war jetzt nicht so vorteilhaft, aber wie gesagt, er war fit und ist dann an einem heißen Sommertag bei einer Radtour hat sich auf ein Bänkle gesetzt und ist gestorben. Also das war natürlich, ist schon schwierig, wenn einem das als Schüler passiert. Es war gar nicht klar, ob der uns weiter als Klasse haben würde. Das war eigentlich, ist normal, dass man ja 2 Jahre hat, aber es war so, aber aus dem Grund ist es ja dann auch nicht traurig gewesen, sondern eben, ja. Und er war auch ein sehr origineller Typ. Heinrich Leidig hieß der. Und sein Kollege hat später auch noch, glaube ich, mehrere Jahre lang so einen Kalender rausgegeben, im Kollegiumsintern so, da kam ich ja dann auch dran, weil meine Mutter an der gleichen Schule war, mit Karikaturen, weil der Typ hat immer bei langweiligen Lehrerkonferenzen, also ist jetzt ein, wie sagt man da, ein weißer Schimmel,
mein Gott,
liefern das
irgendwas
nach.
Mit Au.
Oh, ja.
Tautologie, Gott.
Tautologie, ja. Also langweilige Lehrerkonferenzen hat er immer karikiert. Also nicht manchmal auch anwesend, aber nicht immer. So, der konnte gut zeichnen und mit diesen Karikaturen gab es dann diesen Kalender und das war einfach ein origineller Typ. Auch inhaltlich, also wir hatten den in Deutsch und Geschichte und Klassenlehrer, das war wirklich, den hatten wir quasi geballt jeden Tag, ganz lang. Und Geschichte, damals fing da in der 7. Klasse an, also bei den Römern und das war auch alles ganz interessant oder bei den Griechen. Und er hatte aber dann auch so, der war manchmal ein bisschen fies oder schelmisch, er konnte dann immer so auch Leute so ein bisschen lächerlich machen. Also bei der Geschichtsarbeit zum Beispiel hat er dann auch immer hinterher erzählt, was alles da geschrieben wurde. Also wenn er sagte, die Leute kämpften in Phalanx, da hat wohl jemand dann wohl verstanden, da gingen also die verschiedenen Armeen, gingen dann einfach in Griechenland in den Ort Phalanx und haben sich dort geprügelt. Ja, also solche Sachen hat er uns da aufgetischt und in Deutsch fand ich es auch interessant, wie gesagt, Rechtschreibung, da kann ich mich auch wunderbar noch an eine Szene erinnern, wie er sagte, so, wir üben das jetzt mal, wir machen jetzt mal ein Spielchen, also ihr schreibt mal jetzt ein Quadrat und unterteilt es in vier Felder und in jedes Feld schreibt ihr jetzt was rein, in das obere linke Feld euren Namen, dann in das obere rechte Feld sagen wir mal das Wort Schlemmkreide, dann in das untere linke das Wort Libyen, das hat er auch so ausgesprochen, und dann das Wort, wie man es im Schwäbischen ausspricht, Ingenieur. Ja. Ja, so. Und dann, so, und jetzt guckt ihr mal an und das einzige Wort, was ihr wahrscheinlich richtig geschrieben habt, ist euer Name. Also es ist wirklich so ein bisschen überheblich und ich musste sagen, ich hatte bis auf das Wort Schlemmkreide, was man mit Ä schreibt, weil es von Schlamm kommt und kein Mensch weiß es, aber was es ist, da muss ich ehrlich sagen, also das habe ich falsch gemacht. Die drei anderen Wörter konnte ich dann, konnte ich sagen, ich habe doch mehr richtig. Also auch da so ein bisschen dieses Aneinander, so ein bisschen sich reiben. Und er hat dann auch immer ganz gern auch wo ich mich auch noch erinnern kann, mein Nebensitzer, also man gaucht ja da, oder kippeln sagt man auf Hochdeutsch, aber wir haben immer gauchen gesagt, mit dem Stuhl so an der Lehne, an der Tischkante festhalten und es kann ja gelegentlich mal passieren, dass der Tisch dann nachgibt und zack nach hinten. Mhm. Und dann war seine Frage immer, hat's wehgetan? Wenn die Antwort ja war, hat man da was draufgekriegt als Strafarbeit. Und wenn nicht, dann hast du Glück gehabt. Also das ist so ein bisschen dieses, oder auch wenn der andere Lehrer, also wenn er im Klassenbuch las, Eintrag ins Klassenbuch oder Tadel. Mein Lateinlehrer hat da noch ganz altmodisch Tadel reingeschrieben. Und dann sagte er tadelt, ich schlag zu und hat einfach nur eine Strafarbeit oben drauf. Er wusste gar nicht, worum es ging, aber so. Und so ein bisschen so vom alten Schlag, aber halt so mit Herz und ehrlich gesagt, ich stand immer auf der Seite, die ein bisschen Glück hatte, die also weniger da durchgenudelt wurde. Aber es ist ein extrem origineller Lehrer gewesen. Muss man sagen, da diese Art, die hat mich bis heute, beeindruckt mich bis heute.
Okay, kurze Frage. Du hattest doch in deinem ersten Programm den Oberstudienrat Schwemmle drin.
Ja.
Gibt es da ein reales Vorbild?
Nee, gibt's nicht. Das war mehr oder weniger so ein bisschen aus ein, zwei Szenen geboren. Dann hab ich damals mit einem Regisseur zusammengearbeitet, der dann gesagt hat, der auch diesen Namen erfunden hat. Und irgendwie haben wir da, habe ich das dann auch als durchgehende Figur im zweiten und dritten Programm halt gehabt. Und im vierten Programm tauchte der nochmal als Zugabe auf, aber dann habe ich den auch abgelegt, weil so viel hatte der aus, also so viel hat sich da nicht
überschnitten. Das war ja so ein fieses Arschloch, ja, der hat ja immer ein bisschen rumgegrinst und hat sich immer gefreut, wenn es anderen schlecht ging und so.
Genau, und also ja, alles so eine typische Kabarettfigur eben, aber tatsächlich, da gibt es keinen speziellen, aber ich habe natürlich Geschichten auch eingepflegt, die ich kannte, ja.
Genau. Okay, mein vierter Lehrer ist tatsächlich ein Lehrer von der Uni. Ich hatte mir natürlich überlegt, kannst ja nicht nur Schullehrer nehmen, ich nehme einen von der Uni. Da sind zwar meistens Hochschuldozenten, aber das war, weißt du, was Schupra ist?
Nee.
Schulpraktisches Spiel. Das heißt, du musst, wenn du lernt auf Musik studierst, musst du irgendeins deiner Instrumente dazu vergewaltigen können, dass du damit Lieder begleitest. Da Klavier zu dem Zeitpunkt mein Hauptfach war und ich Gitarre sowieso nicht, und ich konnte das eigentlich schon. Also ich konnte mich ans Klavier setzen, konnte ein Lied begleiten, nur auf der Gitarre sowieso. Und dann gab es einen großen Schupra-Lehrer bei uns an der Schule, bei uns am Institut, die waren ja alles Honorarkräfte, die waren ja da nicht eingestellt. Das war Kaius Rosam, der war Tanzmusiker, also Keyboarder, Tanzmusiker, und alle wollten zu Kaius Rosam, weil der dir vernünftig so, und der war aber voll, und dann stellten die aber einen Schüler von ihm ein, Peter Gruska, und der hatte eine Musikschule, eine private, so, wo der so Musik, und der hat mir Klavierspielen beigebracht. Also ich hatte natürlich auch klassisch Klavierunterricht bei meiner klassischen Klavierlehrerin, bei Frau Köhler und so, und hatte auch vorher logischerweise ganz klassisch immer nach Noten, bam, bam, bam. Und der hat alles weggefegt, hat mir einen Text hingestellt, hat gesagt, wir hören uns das Lied jetzt an, du schreibst mir mal bitte die Harmonien raus. Womit er dachte, damit hat er ja alle anderen Musikstudenten gekriegt, weil die konnten halt alle ganz klassisch, waren Geiger oder was weiß ich so. Und ich habe mir das Lied gar nicht angehört, ich habe die Harmonien einfach drüber geschrieben, weil ich sie schon konnte. Mhm. So, also das war ja mein Ding, Harmonien und so weiter. Und der fing dann an, mit mir, nicht mir Klavierspielen beizubringen, sondern er sagt, spiel mal was vor, was kannst du denn so? Ah, super. Und der fing dann mit mir wirklich an, wie begleitet man Bossa Nova? Weil da, auch da musst du ja wieder üben und so. Und er wusste halt, ja, ADHSler, und der übt sowieso nicht die faule Sau, sondern alles, was ich konnte, kam ja immer aus mir raus. Und der hat mir so Klavierspielen beigebracht, dass ich mich heute ans Klavier setzen kann und im Prinzip jedes Lied begleiten kann. Es ist zwar alles immer nicht besonders schön, mhm, und ich bin ja technisch auch nicht sehr versiert. Ich kann zum Beispiel kaum Melodien spielen oder so. Ich bin ein absoluter Harmoniker. Ich bin so, und das hat ja mit mir gemacht. Wie treibt man einen treibenden Beat? Wie begleitet man vernünftig, wenn man was im Sechs-Achtel-Takt ist? Wie macht man ein vernünftiges Vorspiel, wenn man technisch nicht viel drauf hat? Und wo kommen so, wie setzt man die linke Hand ein? Wie setzt man die rechte Hand ein? Wenn man's, und so. Der hat mir Klavierspielen beigebracht. Und den habe ich dann auch immer weiter empfohlen. Leider ist die Musikschule in Oebisfelde. Das ist also von Magdeburg sind das nochmal 50 Kilometer Richtung Westen. Also das hätte ich meine Kinder auch zu dem geschickt, aber das ist halt sehr weit weg. Mhm. Ja. Der war auch gerade mal 7 Jahre älter als ich. Also das war, da haben wir noch so, und der hat mir wirklich Klavierspielen beigebracht.
Gut.
Also nicht, dass ich es könnte, aber so, dass ich es nutzen kann.
Ja. Gut, dann kommen wir zu meiner nächsten Lehrerin, eine Frau mit dem Namen Frau Silbe, Gabriele Silbe, ist leider früher...
Deutschlehrerin?
Nein, Englisch hatte ich die. Die hat dann auch noch Französisch unterrichtet. Leider früh verstorben, weil sie auch sehr, sehr extrem, auch eine aus dieser Raucherlehrerzimmerfraktion, und die hat dann eben, glaube ich, ihr Rentenalter gar nicht erreicht. Also traurig, aber die war eben immer dafür bekannt, so schusselig zu sein. Wirklich so eine, du weißt, Englisch und Französisch sind eigentlich die, neben Deutsch, so die Monsterfächer zum Korrigieren. Und die war, wenn man schon so verpeilt ist wie sie und dann noch so viel korrigieren, also haben die Klassenarbeiten quasi nie zurückgekriegt. Also, und immer, ihre Hand aber immer durchs ganze Schulhaus mit, also voll bepackt, also mit so einer Handtasche, die so auf halbem Bizeps liegt, und dann unterm Arm 30 Hefte von irgendeiner anderen Klasse, wo die es wahrscheinlich schon längst, die schon längst Abitur hat oder was, und dann immer noch eine Banane, so halb gegessen, die dann irgendwo abgelegt wird. Und unsere Schule hatte eine große Ausdehnung, also wenn man Pech hatte, hatte man eben vom C-Bau, dritter Stock, oben links, zu rennen in den B-Bau am anderen Ende, auch dritter Stock, was auch immer. Also und da reichen 5 Minuten auf gar keinen Fall aus. Also da waren die Stunden bei ihr immer, sagen wir so, 35 Minuten, da hatte man Glück. Und immer also extrem verpeilt. Und das ist so eine reizt natürlich einen dann auch. Einen oder mehrere, wir waren ja doch eine recht aktive Clique damals, zu bestimmten kleinen Scherzen. Und einen habe ich selber mit inszeniert, richtig inszeniert, muss man sagen. Also es war so, man saß dann, man hat ja immer irgendeine gewisse Sitzordnung, einer saß so am Fenster, also vor dem Fenster, also quasi 90 Grad gedreht, dass man von der Seite zum Pult guckt, zum Lehrerpult am Fenster. Und da haben wir, und der andere saß daneben, und wir haben dann, also vor der Stunde haben wir den quasi so verdeckt mit unseren Jacken und Mänteln, dass seine Beine, im Schwäbischen sind das die Füße, also die Beine waren bedeckt, und er hat seinen Oberkörper hinter den Vorhang gesetzt. Also er war nicht da. So, kamen sie rein, wo ist denn der und der? Ah, fehlt, trägt ihn also ein, und im Lauf des Unterrichts wurde der natürlich entpackt. Es ging natürlich sehr schnell, weil wir es auch geprobt hatten. Und sie guckt auch so geistesabwesend. Manchmal guckt man ja irgendwo hin und sieht trotzdem nicht, was da ist.
Ja, ja.
Guckt so beim Reden dahin und auch so immer, so, wie gesagt, so ein bisschen verpeilt. Und dann irgendwann guckte sie dann nochmal hin und so, wo kommst denn du jetzt her? Ja, ich saß die ganze Zeit hier und wir haben das natürlich bezeugt, was ja auch stimmt. Und so macht man sich so seinen Spaß draus aus dieser Art. Und das konnte sie bis zum Schluss nicht rausfinden. Und andere Fälle waren, dass sie dann immer, also ihre Kontaktlinsen natürlich auch verloren. Da musste die ganze Klasse auf dem Boden krabbeln und Kontaktlinsen suchen.
Gott.
Und solche Scherze. Und dann ist mir erzählt worden, da war ich selber nicht dabei, aber der geilste Scherz war damals so Anfang der Nullerjahre. Handys in der Schule waren damals quasi kein Thema, aber sozusagen hat einer sein Taschenrechner genommen und hat da reingesprochen. Und ich gesagt, sorry, ich kann gerade nicht, also ich habe hier gerade Unterricht, also ja. Geht nicht. So, was war sie? Rennt zu dem hin, greift sich den Taschenrechner, brüllt rein, das Gespräch ist beendet. Aber sie legt anscheinend nicht auf, also sie legt halt diesen Taschenrechner dann auf ihr Pult und ich stelle mir die Szene einfach unglaublich skurril vor, wie der dann am Ende der Stunde zu ihr kommt. Und
könnte ich meinen Taschenrechner wieder haben?
Ja, also und als ich die Geschichte gehört habe, wusste ich, die ist hundertprozentig wahr. Das ist so, das Gespräch
ja,
das Gespräch
auch,
ist beendet.
Ja.
Und so war die und es ist natürlich, wie gesagt, man ist... Du hast jetzt noch keinen Streich von dir erzählt. Ich habe jetzt hier alles schon geoutet, was ich alles angestellt habe, aber das ist ja natürlich nur ein Bruchteil und ich glaube, manche waren froh, dass ich dann irgendwann Abitur hatte und aus dem Weg war.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das nie gemacht.
Du Langweiler, dann hätte ich dich auch noch gemobbt.
Ja, wahrscheinlich.
Vielleicht, nein,
aber,
es ist ja so eine Art Sport auch. Man will ja heraus, man freut sich auch, wenn es gelingt. Es gelingt ja nicht immer alles und man muss auch sagen, Schüler halten Lehrer ja immer für viel dümmer, als sie sind. Also zum Thema Abschreiben bei Klassenarbeiten oder so. Was für ein Depp, der merkt das nicht und so weiter. Er merkt ja doch relativ viel. Oder wenn man bei Hausaufgaben abschreibt oder wenn man Referate aus dem Internet. Damals gab es die ja auch schon. Das allererste, was im Internet, die allerersten Sachen, die im Internet standen, waren, glaube ich, Katzenvideos, Pornos und Hausaufgaben. Also, glaube ich, so mehr war das Internet damals auch nicht. Und, das
und ganz, ganz schlimm waren die Videos, die Pornos mit Katzen als Hausaufgabe hatten.
So, ja, und gab es auch, aber man hat dann einfach das ausgedruckt und abgegeben oder vorgelesen. Und, also nicht ich, also so tief bin ich nicht gesunken, aber das gab's. Und die ersten Lehrer hatten ja selber auch kein Internet. Das heißt, die konnten gar nicht wissen, dass es sowas gab. Also so, was ich sagen wollte ist, Schüler sind insofern ja auch nicht die hellsten, weil sie eben ihre Gegenüber absolut für Idioten halten und das trifft eigentlich nie zu. Nur in den Ausnahmefällen, wo man dann so einen Streich so ein bisschen, wie gesagt, so ein bisschen ausgefeilteren Streich und da hat man dann so seinen Spaß dran. So, Sebastian, jetzt bist du wieder dran.
Ja, und zwar komme ich jetzt zu meinem letzten Lehrer, also nicht zu meinem letzten Lehrer, sondern zu dem, also man hebt sich das ja immer so ein bisschen auf. Und das ist der Lehrer, der mich natürlich mit Abstand am meisten geprägt hat, den ich auch, also neben meinen Eltern quasi oder neben meinem Vater quasi, ja, Ersatzvater ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es geht um Dr. Ralf Schubert, der ist, war ähnlich alt wie meine Eltern. Ich bin nach Egeln gekommen, der war Musiklehrer am Gymnasium in Egeln und schon bei der ersten Musik, also ersten Stunde Musik, und die hatten nur eine Stunde in der Woche, war klar, da war eine Connection, weil ich war natürlich mit Abstand der musikalischste der ganzen Klassenstufe und kam halt auch aus Magdeburg, kam aus einer Künstlerfamilie und so. Ich habe die haben früher bei Liedleistungskontrollen durften die sich mit Buch hinstellen.
Mhm.
Und ich war der Erste, der auswendig gesungen hat. Und also das machen wir jetzt immer so. Was mich sehr beliebt im Rest der Klasse machte. Mhm. Aber das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum ich nie irgendwelche Streiche gemacht habe, weil ich einfach keinen Bock hatte, das mit irgendwem. So, das war mir, wir waren meine Klassenkameraden relativ
ja,
egal.
Das ist natürlich die Voraussetzung. Wenn man jetzt ganz alleine so einen Streich macht, ist das vielleicht auch nicht. Ja.
Alles gut. Es hat mich auch nicht wirklich interessiert, aber egal. So, und Schubi hatte auch diesen Schulchor. So, und da waren aber nur Mädchen drin, weil kein Junge ging in den Chor.
Mhm.
Und ich wusste aber nicht, was ich sonst an diesem Gymnasium machen sollte. So, weil alle Volleyball, so, und dann, also Egeln hatte Chor und Volleyball, so, mehr war nicht. So gab's nicht. Da gab's noch eine Kunst-AG, hat mich aber mit dem Kunstlehrer auch nicht besonders gut verstanden und so. Und dann habe ich, im Prinzip hat der, habe ich gesagt, Dr. Schubert, wie sieht's denn aus? Chor. Ja, nee, du bist ein Junge. Also ich war auch schon im Stimmbruch. Also konnte einfach nichts so, du wärst der einzige Junge im Chor. Bin ich mal zu zwei Vorproben hin und hab immer daneben gesessen. Da musste ich kein Klavier spielen, ich durfte mal anstimmen, also durfte mal die Töne geben zum Anstimmen, so, aber und dann kam's aber Chorlager ANC 94, also Anfang 9. Klasse. Kann ich da mit? Nee, Also jetzt, ich kann dich da nicht, du sitzt da einfach 3 Tage rum. Und dann hat ja noch 4 weitere Jungs organisiert, dass wir mindestens 5 Jungs, dass wir mindestens 3-stimmig singen konnten in dem Chor. Und seitdem war dieser Schulchor ein gemischter Chor, was sozusagen dazu führte, dass 3 Jahre später wir sogar 4-stimmig in diesem Chor singen konnten. Daraus wurde Young Voices, also quasi wurde dieser, als ich dann Abitur machte, 97, haben wir gesagt, wir weiter im Schulchor singen, geht aber nicht. Dann haben wir einen extra Chor mit Schülern und Ehemaligen sozusagen gegründet, Young Voices. Der hat mich dazu gebracht, dass ich die Aufnahmeprüfung für Musiklehramt mache, mein Vater hat mich quasi zum Kabarettisten gemacht und der hat mich quasi zum musikalischen Kabarettisten gemacht. Das heißt, ich bin jetzt quasi der in unserem ganzen Ensemble, in der ganzen Familie, der von Musik am meisten Ahnung hat. Mhm. Alles das, was ich, also 50% meiner Ausrichtung habe ich mindestens Dr. Schubert zu verdanken. Und ich bin dann aber irgendwann aus dem Chor, also wir haben ab und der kommt auch ab und zu mal noch, aber ich habe keine Zeit, ich kann zu keinem Chorkonzert mehr gehen, nichts, weil ich immer selber auf der Bühne stehe. Mhm. So, also hat sich so ein bisschen, hat sich das verloren, leider, aber da spielen noch ein paar andere Sachen eine Rolle, darum geht es nicht, aber das war so der prägendste, der wichtigste und ich habe oft so bereut, dass ich nach Egeln gezogen bin oder dass unsere Eltern uns verschleppt haben, ich wäre lieber in Magdeburg aufgewachsen, so fand auch meine alte Klasse so, aber andererseits, wenn das nicht passiert, hätte ich Schubi nicht kennengelernt. Meine Frau wahrscheinlich auch nicht, wobei wir und der Meinung sind, wir wären uns schon noch irgendwie über den Weg gelaufen. Aber Schubi hätte ich auf jeden Fall nicht kennengelernt und das hätte ich sehr, 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 sehr bereut. Wahrscheinlich hätte ich dann auch nicht Musik studiert.
Mhm. Ja, cool. Ja, das ist ja, das ist ja Schule, wie sie eigentlich am besten sein sollte. Ja. Und genau. So ähnlich möchte ich jetzt auch abschließen mit meinem letzten Lehrer. Nicht, dass er irgendwie fachlich jetzt Kabarett gemacht hätte, aber er war einfach der lustigste Lehrer, den ich jemals hatte. Das ist Kurt Lahr gewesen, und der hatte schon so ein bisschen, der war so eine skurrile Figur irgendwie, also sehr klein und fast keine Nase und so eine Nörgelstimme, so ein bisschen so. Und das habe ich dann mit meinen Freunden dann auch immer gern so etwas nachgeäfft und ich saß da wirklich die ganze Zeit drin. Und habe da mitgeschrieben, nicht inhaltlich, also Chemie hatte ich bei dem, hat mich jetzt nicht groß interessiert und ich hatte ja damals auch Physik-Leistungskurs, sagen wir so, ich hatte den in der 11. Klasse in Chemie und dann 12. Klasse Physik-Leistungskurs und da war die Regel, wenn man eine Naturwissenschaft als Leistungskurs hat, dann braucht man keine weitere, dann kann man also das abwählen.
Aber du hast trotzdem Chemie gemacht.
Da war ich der Einzige, der in diesem Chemie-Grundkurs saß, der also da nicht drin sitzen musste. Einem nützen ja dann auch die Noten nichts, beziehungsweise man kann dann schon auch was eine andere, schlechtere Note streichen. Das war jetzt in dem Fall gar nicht möglich, weil das ja Leistungskurs kann man nicht streichen und so weiter. Also es war absolut unnötig. Und ich war der Einzige, der dieses Fach nicht brauchte. Und ich hatte da einfach meinen Spaß, weil der Typ so originell war. Die Sprüche waren halt nicht so wie aus dem, ja, das Typische ist ja, wenn man als Lehrer in der Klassenzeit, in der Schülerzeitung erscheinen will, dann ist man ja, dann sagt man ja einen Spruch, der schon mal gesagt wurde und dann kommt der Nachsatz, das kommt jetzt nicht in die Schülerzeitung. So, was passiert dann? Genau, der Satz kommt in die Schülerzeitung und der Nachsatz kommt in die Schülerzeitung, weil die Schüler genau das machen, was so viel zur Intelligenz von Schülern. Gibt ja doch so, ich habe das ja auch bei meinem Fahrlehrer dann auch zur selben Zeit gemerkt, also es gibt ja diesen Fahrlehrerhumor, der ist auch sehr gut oft, aber er ist halt wirklich, also man hat ja diese 14 Stunden, die man nacheinander sitzen muss. Und wenn man eine krank ist, dann ist ja egal, welche man dann, man besucht dann die erste wieder nach der 14. Und da kommen genau dieselben Gags. Und das ist auch nicht schlimm. Und wie gesagt, es ist auch witzig, wenn so Fahrlehrer sind ja auch oft so Typen. Und so ähnlich ist es ja bei manchen Lehrern auch. Also fachbezogener Humor, auch so oft ein bisschen schlüpfrig. Das kommt ja gut an bei so Pubertierenden. Und da war er doch immer ein bisschen origineller und hat immer auch entgegen der Erwartung das gemacht. Ich weiß noch, also wie gesagt, ich schrieb immer mit. Mein Heft sah so aus, also DIN A4 und dann Hälfte war ein Strich. Oben drüber war Chemie und unten drunter waren die Sprüche. Ich habe das immer live, ich war sein Eckermann sozusagen. Und ich habe dann also einmal Geburtstag gehabt, da habe ich mich schick angezogen. Und hab gesagt, heute habe ich Chemie, da wird es wieder ein Feuerwerk geben. Und dann war aber einfach gar nichts. gar keinen Spruch gemacht, einfach um mich zu ärgern. Vielleicht, habe ich so gedacht. So ähnlich war der immer. Oder zum Beispiel so Kleinigkeiten, wie dass ich dann in der letzten Stunde vor den Sommerferien, da ist er mit der Klasse Eis essen gegangen und da kam ich ein bisschen zu spät, bin denen also auf dem Weg begegnet, entgegengelaufen und ahnte schon, wo die dann hingehen würden, haben gesagt, ah, sorry, ich bin zu spät. Fragte er, wer sind Sie? Ich kenne Sie nicht. Und ich habe dann, ich könnte natürlich jetzt hier referieren, alles Mögliche, mache ich jetzt nicht, aber lange Rede, kurzer Sinn, ich habe diese zwei, also insgesamt drei Jahre dann so genossen, mein Heft war so voll und ich habe dann meine ganzen Freunde auch genervt und gesagt, aber im Abiball, da spiele ich einen Sketch, der es nicht gewaschen hat. Wo ich dann also alles Originalmaterial, also die Zitate quasi miteinander so verwoben habe, dass es halt zu so einer kleinen Sketchgeschichte wird, also eine Unterrichtsstunde, dann noch 4-5 Leute verpflichtet, da mitzuspielen als Schüler und habe dann eben die immer aufgerufen und so und mit der Stimme auch. Und ich habe so drauf hingefiebert und das war tatsächlich, muss ich dann heute im Rückblick sagen, natürlich steht man in der Schulzeit mit allen möglichen Sachen auf der Bühne, Jugendmusikschule oder ja, Klassentheaterstück, Schultheater, bla bla bla, aber der erste kabarettistische Auftritt war jetzt rückblickend, war dieser Abiball am 4. Juli 2003, 2003, 4. Juli 2003 war das und in der so viel Zuschauer hat man ja später sehr selten. Also 700 Leute, weil wir eine große Schule waren, alle Angehörigen. Viele kannten den nicht, aber haben dann, man merkt auch auf dem Video, es wurde dann zum Glück, ich habe mich da nicht drum gekümmert, aber jemand hat es gefilmt und man merkt dann irgendwie so typische Geräusche. Da ist ein Sketch, da passieren alle Geräusche nebenher und irgendwann wurde es still, weil sie gemerkt haben, oh, da ist ja doch was, wo sie doch zuhören. Und der dauerte auch viel zu lang, 10 Minuten oder so. Das,
wow.
Ich hatte viel gekürzt. Man hatte da nachmittags noch alle möglichen beim Wurstel darum. Ich war ja dann auch beim Abiball auch ständig irgendwie auf der Bühne oder hinter der Bühne, habe da Sachen organisiert. Da war ich aktiv und in einer freien Minute habe ich das einer Freundin gezeigt, so mein Sketch, und dann sagt die, gib mal eine Schere. Und ein Klebestift. So, hat sie also die einzelnen Sprüche wieder auseinandergeschnitten und anders, also kürzer, ein paar Sachen rausgehauen. Und dann haben wir das so gespielt, wie es dann gekürzt war. Und es war immer noch 10 Minuten. Aber eben, möchte ich sagen, trotzdem noch so, dass es halt unterhaltsam war. Und wie gesagt, also für mich hat alles super geklappt. Und dann kam, also Applaus, und dann kam er auf die Bühne. Der, wie gesagt, er war sehr, sehr klein. Das heißt, man kriegte es erst mit, als er auf der obersten Stufe war. Da kam er so auf mich zu und sagte, so, Tilman, und jetzt sag noch, danke, das war super. Und dann habe ich gesagt, danke, das war super. Und er hat sich dann fast ein bisschen entschuldigt und gesagt, also sorry, also liebe Eltern, ich bin auch froh, dass neben all dem Quatsch, den wir hatten, auch ein bisschen Chemie rüberkam. Und aber wirklich, der hat sich dann wirklich gefreut auch über die, er hat schon gemerkt, dass ich da auch, dass ich so gesehen was drauf habe. Und ich glaube, das hatte ich, dann hat er mich
doch... Wusste er, dass du das alles mitgeschrieben hast?
Ja, das wusste er. Ich habe auch einmal während einer, ich weiß noch, es war eine Klassenarbeit, und dann habe ich irgendwie, dann schreibt er, also dann hat man ja keinen Zettel, und ich habe dann auf den Tisch geschrieben. Was ja in der Klassenarbeit verdächtig ist, was man sowieso nicht macht, weil man nicht auf Tische schreibt. Und er hatte... hat er irgendwie das einfach toleriert, weil er wollte ja auch, dass ein Chronist dann das mitschreibt. Also er wusste schon, dass ich den Sketch machen würde, hat er vielleicht ahnen können, aber natürlich nicht, wie es werden würde. Aber seitdem sind wir dann auch, haben uns immer wieder gesehen. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren ein bisschen verlaufen, aber müsste ich mich mal wieder bei ihm melden. Und dann war so, mein erster Auftritt als Kabarettist, dann 2 Jahre später in derselben Schule, da saß er natürlich im Publikum. Und ich bin dann nach der Zugabe ins Backstage gegangen, wollte mich dann sofort umziehen und dann raus. Und in dem Moment, wo ich sozusagen die Hose aus hatte, kam er irgendwie klopf, klopf und dann direkt rein. So, ach, Dilma, das war so toll, ups. Und, ja, jetzt gerade nicht. Kurt. Nee, damals habe ich ihn noch nicht geduzt, aber jetzt gerade nicht. Und er so, doch, genau so muss ein Kabarettist dastehen. Das ist irgendwie auch noch so ein Nachklapp, der irgendwie so, wo man denkt, ja, der kann selbst in dem Moment, wo ich meinen größten, wichtigsten Erfolg feiere, nämlich die allererste Premiere, kommt er noch und setzt noch einen Haufen oben drauf und der mich wiederum sozusagen zum Objekt macht. Und das ist so, es lief alles so banal, so ja, wie nebenher. Und das ist eben mein, diese Art auch, dieses Beiläufige und dieses Unvorhergesehene. Und da muss ich sagen, also wenn ich den nicht getroffen hätte, hätte es diesen Sketch nicht gegeben, hätte es mich vielleicht trotzdem als Kabarettist gegeben. Aber so ein bisschen, ja, man hat doch da diese große Verehrung.
Gut, das war die pädagogische Folge von Lucke und Hengstmann, unserer Sommerspezialfolgen. Wir hören uns nächste Woche wieder und da wird es dann um das gehen, was uns, also ich glaube, wir sind keine ausnehmenden Musikkabarettisten, aber wir machen trotzdem Musik.
Ja.
Und das hören wir in der nächsten Woche. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche, habt viel Spaß am Strand. Bis dann, Tillmann.
Bis dann, Sebastian.